Servus, grüß euch, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hab schon die Zeitumstellung erbockt, jetzt ist schon die Sommerzeit, der Jetlag des kleinen Mannes sozusagen, gell. Ich brauche eine Woche brauche ich schon immer, gell, dass ich mich da in den Rhythmus wieder eingeprägt habe. Aber ja, wer da, gell. Der Vorteil ist ja, ich bin gar nicht so gegen diese Zeitumstellung, weil im Winter ist es gemütlich, gell? Auf Nacht ein bisschen kuscheliger, gell? Wenn es einmal ein bisschen schneller finster wird, dann hat man einen Grund, dass man um 8 Uhr auf Nacht schlafen gehen kann. Und im Sommer ist man halt auch froh, gell? Weil bei uns in Schlatzing ist man froh, gell? Wenn die Sonne ein bisschen länger scheint, weil wir haben nicht so viel Sonne. Dann genießen wir jede Stunde und wenn es einmal hell ist, einfach bis 9 Uhr auf Nacht, das taugt mir schon eine halbe Zähne. Ich verstehe das schon, gell? Diese Norddeutschen haben, die haben es ein bisschen anders, gell? Ich weiß schon, denen ist das wurscht, die hätten lieber diese Sommerzeit nicht. Weil da oben ist ja völlig bis 11, halb 12 hell. Da wegen links, da wegen der Ring da, gell? Verstehst? Erdkrümmung oder irgendein Schmarrn halt. Aber ja, du, der Vorteil ist jetzt in der Woche Osterferien, ist nicht gar so früh zum Aufstehen, also das halbe 6, jetzt kann man eine halbe Stunde länger napfützeln. Und im Sommer ist ja, gell, wenn es schön hell draußen ist, dann muss man ja aus dem Bett raus und dann freut man sich, wenn es losgeht. Letzte Woche ist eigentlich auch schon gut gegangen bei mir, muss ich mal erklären. Oder? Ich habe wieder ein paar schöne Auftritte gehabt. In der Steiermark war ich wieder mal, in Frauenthal, in der Blue Garage. Eigentlich, Frauenthal ist eh schon ja da mit Deutsch-Landsberg zusammenboxen. Da, wo es diese Würstelfabrik gibt, da die links da, die, ne? Da. Jetzt mache ich keine Werbung für die. Aber jedenfalls, schöne Gegend, mir taugt das Frauenthal. Oder halt die ganze Gegend da, was ist das? Das ist Weststeiermark. Weil da einfach schon so schön grün ist. Ich mag die Hiegelen gefallen mir da, und dann fährst du da hin. Die Hausele sind so lieb. Und dann ist schon, da war schon so viel groß. Hätte ich schon einen Rosen gemacht. Und ich spüre da regelmäßig schon in der Blue Garage. Blue Garage ist ein kleiner Club. Der Chef, der macht das schon seit Ewigkeiten. Der hat das seinerzeit immer nebenberuflich gemacht. Der war irgendwo in seinem technischen Beruf. Und hat es eigentlich nicht einfach gehabt, muss man sagen. Das ist so also ein kleiner, ein kleines Lokal, ein kleiner Club, wo ich zu 100 oder 80, 90 Leute reingehen. Bei mir waren jetzt 100 Leute, das war schon ziemlich gestopft voll. Die machen regelmäßig Kulturprogramm, eben Kabarett, Musik, Konzerteln. Unter wierigsten Umständen, muss man sagen, finanziell, weil das ist nicht so ohne, gell. Ich glaube, der Bruder hat da privat Geld rein und er hat es nicht einfach. Jetzt haben sie nicht von Land Steiermark sogar noch diese letzte Kulturförderung gestrichen, weil angeblich machen sie jetzt keine zeitgenössische Kultur, denkst du sowas, jetzt kriegen sie da nichts. Ich meine, da muss ich dich schon nachfragen. Ich meine, man muss froh sein, wenn du heute noch so Leute hast, die so Kulturvereine und in solchen Organisationen arbeiten, weil das finanziell geht das sowieso nichts aus. Und solche Vereine sind auch wichtig für das ganze kulturelle Leben. Ja, weil ich sehe es jetzt in den letzten Jahren, seit Corona, das stirbt so langsam weg. Gell? So kleine Organisationen, die was machen, die was sich das noch antun, weil es wird nicht einfacher damit, mit die ganzen Bürokratie-Schmarrnwerk und tut und da und Auflagen und wenn es jetzt nach Förderungen auch noch gestrichen werden, dann muss man schon froh sein. Und vor allem, die Leute gehen dann mal so gern fort, gell, das ist ja da das Thema und es ist jetzt ein bisschen so ein Teufelskreis. Auf der anderen Seite gehen sie die gern fort und wenn nichts ist, dann kannst du jetzt sowieso nicht vorgehen. Deswegen ist wichtig, wenn es noch was gibt, dass man da hingeht. Und das Gleiche ist ja wirklich super Stimmung, danke nochmal Frauenthal. Und zwei Tage später war ich in Ballramsdorf. Ballramsdorf ist oben in der Nähe. Ich habe ein paar gefragt, wieso spielst du in Ballramsdorf? Ich habe im Herbst gesehen, Ballramsdorf, und die haben einen wunderschönen Kultursaal, so schön, klein, kompakt, ganz elegant. Der ist jetzt 10 Jahre eingerichtet, vor 10 Jahren ist er renoviert worden. Die Tech-Gemeinschaft hat mich eingeladen. Das wissen oft viele nicht, gell? Viele wissen oft gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt, dass man was veranstalten kann. Und ich finde das ein bisschen schade, dass so, ich glaube, es gibt in Österreich irrsinnig viele Kultursäle, die schön beieinander sind, aber die einfach zu wenig bespielt werden. Ja, du spielst dann mit den Bloßköppeln ein, zwei Millionen, dann mit der Knüchte Korn, dann ist vielleicht damit ein Kinderforschung und dann ist der Kass gewesen. Aber solche Lokalitäten, die könnte man ja 50, 60 Mal im Jahr bespielen. Ja, und ich habe jetzt gehört, in Ballramsdorf, da war die Hütten schön gefüllt. Ja, da war mal was los, da war Action. Vielen Dank noch an die netten Leute, die im Ballramsdorf zuschauen gekommen gewesen. Das war sowieso, das war eher ein stressiges Wochenende irgendwie ein bisschen. Das war schon nahe dran an Stress. Weil Ballramsdorf ist eigentlich noch 25 Minuten weg von mir. Jetzt bin ich dann heimgefahren. Denke ich mir, ja, fahr's gemütlich heim, ne? Na, du stehst eine halbe Stunde oben im Stau. Autobahn, wie sie genau jetzt da die Baustellen richten haben müssen. Und da kommst du dann gemünd nach Polizeikontrolle, wunderbar, also war wirklich schön. Kommst dann eine Stunde später heim als geplant. Und nächsten Tag war ich dann in St. Donat unten, bei der Fleischrindermesse einmal zum Mittag. Weil da ist ja die Fleischrindermesse, die findet nur alle 3 Jahre statt. Die ist ganz was Besonderes. Ja, die Ausstellungen, da waren ja die ganzen Charolais und Limousin. Ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit gehabt zum Anschauen, weil es ist einfach das Thema, dass du nicht so Zeit hast. Ja, und die Fleischrindermesse, warte, da habe ich ja kurz was vorbereitet. Da ist ein Artikel sogar gewesen. Die Zollfeldhalle war am Samstag Treffpunkt zahlreicher Rinderzüchter aus dem In- und Ausland. Der Kärntner Rinderzuchtverband hatte zur 15. Fleischrindermesse geladen. An die 100 Tiere verschiedener Fleischrinderrassen wurden für Zuchtbewerbe prämiert und versteigert. War schön. Ich hab da in der Arena drin hab ich gespielt. Weißt du da, in dem ganzen Ding da? Weißt du, wo es da so, wo normal die Viecher sein, ist der Bedutsch schon ganz drin gestanden, hab ein paar Liedl gesungen, ein bisschen eine Schmäß erzählt. Ey, ich hätte gerne ein bisschen geschaut, weißt du, wie die, waren da ein paar Angusviecher auch unten. Aber ich habe leider keine Zeit gehabt. Apropos Angusviecher, falls jetzt irgendein Anguszüchter bei mir dazu hoch oder zuschaut, ich hätte meinen Stierzahn verkaufen. Weißt du, in Goliath? Der ist jetzt 36 Monate alt und das Problem ist ja bei ihm, ich züchte mit seinen Töchtern weiter, beziehungsweise unter anderem mit denen, die kommen jetzt in dieses Teenage-Alter, diese Damen. Und jetzt muss der Stier einfach weg vom Hof. Und das ein bisschen schade ist, gell, weil das ist ein Komodo-Zecker. Jetzt müssen wir schauen, dass wir ihn irgendwo runterkriegen. Mir wäre halt am liebsten, wenn ein Betrieb ihn übernehmen könnte, wo er ein bisschen weiterhupfen kann in den nächsten Jahren. Ja, wenn ich nicht runterkriege, dann, das ist ja das Thema, gell. Das Kärntner Fleisch hat sich schon reißen an mir, aber jetzt sein Schlachtding ist einmal ehrlich gesagt viel zu schade, weil es ist eine Top-Genetik. Ich habe mir dort ja ursprünglich als Seeborn von einem Top-Angus-Züchter. Ja, wie gesagt, falls Angus, oder falls du sagst, du hast irgendwie so eine halb verhungerten Holstein-Friesen, ja, kannst du einen Stier kaufen. Super, hast du wirklich eine super, hast du wirklich eine gute Qualität. Aber wie auch immer, ich habe da nicht so schauen können in St. Donat, habe ich weiterfahren müssen nach Loventhal. Da war ich. Loventhal, dann war nachmittags eine Podcast-Aufzeichnung vom der Coasty hat mich eingeladen. Hey, was super, jetzt habe ich den Podcast wieder vergessen. Auf jeden Fall, da wird dann geheißen, der Coasty. Gescheit geredet. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, die machen jetzt regelmäßig Podcasts. In einem Hotel in Wolfsberg, in seinem Zimmer, haben sie da dürfen aufnehmen. Ein schönes Hotel, haben wir eine Stunde geredet. War wirklich sehr nett dort. Ich habe dann gefragt, ob ich da vielleicht noch ein Stintel, einen Napfitzen machen kann, weil ich habe nur 5,5 Stunden geschlafen. Und dann war ich froh, wie ich auf Nacht über den Auftritt in St. Stephan gehabt. Dann habe ich noch einen Knops. Ja, was heißt ein Knops? Eine Stunde Zeit gehabt zum Soundcheck. Und dann habe ich mich dann einmal geschwind umgeschmissen und 30 Minuten später, nachdem ich mal meine Augen zugemacht habe, ist schon geklingelt worden, wie lange ich das Zimmer noch brauche, weil ich muss raus. Und wirklich Dankeschön einmal an dieses Hotel in Wolfsberg, die dann großzügigerweise nur 60 Euro verlangt haben für die 30 Minuten schlafen. Also wirklich, ich komme wieder. Oder nicht, ja. Auf jeden Fall, auf Nacht, St. Stephan, in Loventhal, da haben mich die Naturfreunde eingeladen. In Loventhal immer ein dankbares Publikum, super Stimmung gewesen. Ja, das war jetzt so quasi meine Woche, gell? Aber schauen wir uns einmal bei den Schlagzeilen, was da so los war. Hey, WKS ja erhebt Anklage gegen Ex-Finanzminister Schelling und Siegfried Wolf. Da war ja mal was mit Wolf. Wisst ihr das noch? Da, der hat sich da irgendwo belautet, beim Rotstadt-Gundrastam getroffen mit irgendeiner, weil Siegfried Wolf, glaube ich, kennt man, gell? Der war seinerzeit bei Stronach irgend so, was war er von Stronach? Die rechte, die linke Hand, irgend so was war der. Mutzer, wie sagt man da, Wirtschaftsmagnat und Finanzminister Schelling. Das ist ja das Thema mit diesen Politiker. Die vergisst man irgendwann einmal wieder, gell? Die ganzen Namen von diesen Minister, der war ja seinerzeit. Das war noch vor Kurz, war der beim Kurz? Nein, vor Kurz war der, gell? Auf jeden Fall angeklagt sind sie, die Burschen. Und zwar die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, WKStA, hat in der Steuerkausa von Siegfried Wolf Anklage gegen den Unternehmer wegen Bestechung und Bestimmung zum Amtsmissbrauch erhoben. Ebenfalls angeklagt wurde der ehemalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling von der ÖVP und eine ehemalige Finanzamtsleiterin. Ist das jetzt die gewesen mit dem Kaffee auf der Roststation wahrscheinlich? Eine entsprechende Anklageschrift sei bereits am Straflandesgericht Wien angebracht worden, berichtete die WKStA am Donnerstag in einer Aussendung. In dem Verfahren geht es unter anderem um einen ungewöhnlichen Steuernachlass in der Höhe von 630.000 Euro für den millionenschweren Investor durch das Finanzamt. Ja, das war ja, da hat er gebeten, ob man vielleicht ein bisschen weniger zahlen könnte. Ja. der kleine Selbstständige kennt das, gell. Wenn du denkst, man, der Logschein, was man jetzt das Finanzamt zugeschickt hat, der ist jetzt ein bisschen hoch, dann trifft man sich auf einen Kaffee mit irgendwen und nachher wird da was erlassen, gell. Nein, eher nicht, gell. Aber gut. Auf jeden Fall besteht der Verdacht auf Bestechung. Im Jänner 2022 wurden Razzien sowohl bei Wolf als auch bei der beschuldigten Finanzbeamtin durchgeführt. Sie wurde wegen Amtsmissbrauchs, Bestechlichkeit und Verletzung der Geheimhaltungspflicht angeklagt. Schelling wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch. Das sind diese Bestimmung zum Amtsmissbrauch. Ja. 630.000 Euro Steuernachlass, das ist ja nah. Ich meine, ich habe nicht einmal gewusst, dass das Finanzamt Rabattaktionen macht. Ja. Kommt da als nächstes mal so ein Pickerl rauf, wo minus 30% die Woche umsteht oder was? Eben, nur für die Gewiesen. Schau, da haben wir die nächsten Finanzen. Nein, das ist jetzt, das ist ja alles legal gewesen. Andi Babler, SPÖ-Chef, über den ist ein Film gemacht worden, eine Doku, bei der Diagonale in Graz vorgestellt worden. Ein Doku-Film, Diagonale Graz kennt man, das ist da diese besondere Filmfestival und da ist man dann, hat man diesen Film auch vorgestellt und da ist man draufgekommen für diesen Babler-Film, da ist irgendwann ein Filmteam ist da mitgefahren, hat die Kamera zugehalten und dann ist unter den Nosen rein und hat ein bisschen geschaut, was er so tut. Und da ist man draufgekommen, 350.000 Euro hat es da Filmförderung gegeben vom Österreichischen Filminstitut, dann zusätzlich noch einmal 183.000 Euro vom Filmfonds Wien und 20.000 Euro vom Land Niederösterreich. Da waren die Niederösterreicher ein bisschen geiziger im Vergleich zu den anderen. Aber was ist denn das jetzt einmal? 350 plus 183, da haben wir mal Bierfilling eine 500.000 Euro für so einen Film. Ey, ganz ehrlich, also wenn du mit dem Handy oder mit zwei Handys ein bisschen zufilmst und da bei Auto Cap Card ein bisschen was zufilmst, das hättest du billiger haben können. Hättest mich gefragt, ich jetzt euch mit dem Handy dann nimmst vielleicht noch mit. Ja, ich hätte es um 450.000 gemacht, gell, muss man schon auch sagen. Aber ja. Der Film heißt Wahlkampf. Ja. Wahlkampf beim Babler. Ich glaube, das Genre nennt man Fantasy-Doku. Schau dir, wenn wir schon bei den Politikern sein, die haben jetzt auch die Woche wieder mehr aufgetrumpft. Jetzt haben sie dieses Social-Media-Verbot bis 14 Jahre durchgeboxt. Haben wir ja schon ein paar Mal das Thema gehabt, gell, wie die Politiker sagen, die alte Jugend zu viel am Social Media, zu viel Links. Einerseits, ja, stimmt eh. Ja, die Jungen, wenn du schaust, bei den Hörtestellen und so, sie hängen schon viel am Handy. Fairerweise muss man sagen, wie Erwachsene, aber glaube ich auch, gell. Aber jedenfalls, was heißt Erwachsene? Du brauchst nur mal irgendwo noch ORF3 Nachmittag einmal anschauen, wenn sie vom Parlament eine Parlamentsrede einblasen. Da hängen auch die Politiker von Handy immer. Also, ich würde es fair finden, wenn man auch einmal in gewissen parlamentarischen Ausschüssen, Nationalratsdebatten, alles Handy wegtun könnte. Aber das ist, glaube ich, nicht durchgegangen. Auf jeden Fall, nach 10 Ringen hat sich jetzt die Regierung auf die Einführung eines Social Media Verbots bis 14 Jahre geeinigt. Wie genau das Verbot umgesetzt werden soll, ist jedoch noch unklar. Das ist ja mir klassisch Österreich. Zuerst machen wir mal was, zuerst schaffen wir was ab und dann überlegen wir uns, wie wir das tun könnten. Die Regierung spricht von einer datensparsamen Altersverifikation. Das ist einmal ein Wort, ha? Allein das Wort ist länger als die Aufmerksamkeitsspanne von einem Jugendlichen auf TikTok, du, ne? Das heißt übersetzt, keiner weiß, wie es geht, aber es klingt halt gescheit. Datensparsame Altersverifikation. Die haben sie das erfunden, das Wort, oder gibt's das? Das ist, ja. Auf jeden Fall, konkrete technische Lösungen liegen noch nicht vor. Auch ein Gesetzesentwurf wird erst in den kommenden Monaten erwartet. Was beschließen sie? Wir sind ja eh noch nichts fertig gemacht haben. Das ist auch so, als wenn ich sage, ich gehe jetzt heim und überlege mir erst, wo ich mal angehe. Ja? Oder ich habe noch kein Mähwerk da oder was. Also das ist schon spannend. Das Kontrollen betreffen nicht nur Jugendliche. Auch Erwachsene müssten sich künftig regelmäßig ausweisen. Ja, danke schön. Da freue ich mich schon. Das könnte den Alltag im Netz spürbar verändern. Selbst einfache Dinge wie das Öffnen eines Videos auf YouTube könnte mit einer Identitätsprüfung verbunden sein. Ich halt die Gruschen. Das ist ja wirklich wieder mal, also wenn es das macht, Burschen, nachher, stell dir vor, willst du auf YouTube ein kurzes Video anschauen, dann musst du einen Reisepass herlegen, oder was ist denn das jetzt wieder für Blödsinn? Ich meine, früher hast du einfach auf Play gedruckt, in Zukunft brauchst du dann ein Login, ein Code, ein Gesichtscan und wahrscheinlich nachher noch ein Blutproben, oder wie? Am Ende wird einfach so sein, wir Erwachsene werden es nicht mehr auskennen, wir werden eine Meinung finden und die Jugendlichen werden uns sagen, wie man da die Umwege umgeht, dass man das alles, dass man da wieder reinkommt, ohne dass man uns identifizieren. Also das ist ja, Ich bin nicht der Höhe. Sitzt um 10 Uhr auf Nacht auf der Couch, willst du ein bisschen umscrollen. Und dann fühlst du dich plötzlich wie bei der Grenzkontrolle erst. Na, geh. Auf jeden Fall, Social Media wird natürlich sicherer, dank unserer Politiker. Aber halt komplizierter als ein Förderantrag bei der AMA, gell? Den Discountern schlägt die Stunde. Der Discounter Action verdiente 2025 mehr als 2,3 Milliarden Euro. Eröffnete 384 neue Filialen und will das Tempo der Expansion noch erhöhen. Den dieser Action, glaube ich, kennt man, gell? Das ist ja, ich habe Action, weil bei Action gibt es ja diese Süßigkeiten. Die sind ein bisschen billiger, habe ich schon gesagt. Da gibt es diese Reese's. Kennt ihr Reese's? Diese Orange, die Schokolade-Dings damit. Auf jeden Fall gibt es die da. Und die machen wir eine. Ja. Du willst einfach nur die Reese's kaufen und kommst dann außer mit Sachen, wo du vorher nicht damit gewusst hast, dass es die gibt. Ja. Einfach so klumpet, wo man fairerweise sagen muss, dass ein Monat dann auf den Sperrmüll landet, weil es dann irgendwo hin ist. Fuß so dritt da mit LED-Lampen runter mit um oder Gartenhandschellen, das ist schon immer. Man fairerweise, das ist ja echt, das boomt ja wirklich. Dann im Spital draußen haben sie den Action, daneben ist der Aus und Raus. Jetzt glaube ich, ich noch mehr gesagt, Bude. Die Gewohngeschäfte sperren zu und die Ramsgeschäfte sperren auf, gell? Ölkrise bei längerem Irankrieg könnte der Treibstoff knapp werden. Gehen wir mal nach Deutschland, weil da ist ja die Wirtschaftsministerin, heißt die Katharina Reiche. Der ist von der CDU, der war ja mal. Was ist denn so eine unbekannte Dame? Warte, wie wird der geheißen? Da hätte eigentlich der eine, der Ältere, werden sollen. Der Haselhof? Nein, nicht der andere. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall ist die reiche Ministerin und die hat gesagt, im Falle eines längeren Irankriegs warnt sie vor möglichen Treibstoffknappheit. Reich sagt am Dienstag bei der Energiekonferenz CERAWeek in Houston im US-Bundesstaat Texas, dass die Preise für Benzin, Diesel und Kerosin durch den Krieg in die Höhe geschnellt sein. Ja gut, das hätte ich jetzt dann ohne die Ministerin auch gefragt, dass das so ist. Gell? Sie sagt, noch sehen wir keine Knappheit beim Volumen, aber wenn der Konflikt nicht endet, rechnen wir damit vermutlich Ende April oder im Mai. Also Trump-Zaun, also das ist jetzt schon ein bisschen schön langsam. Auf jeden Fall sagt die Reiche, die bekräftigt zudem ihre Warnung vor Schäden für die deutsche Konjunktur. Sie verwies auf Schätzungen deutscher Wirtschaftsinstitute, dass bei anhaltender höheren Preise ein Verlust von etwa 40 Milliarden Euro durch die hohen Energiekosten entstehen würden. Also, nachdem wir wissen, Deutschland gehört der Wirtschaftsmutter von Europa oder sogar von der Welt, wenn der knotert, dann ist nicht gut. Wo es natürlich auch auf die Inflation sich auswirkt. Die kleine, fragile Erholung der deutschen Wirtschaft steht derzeit unter Druck, sagt Reiche. Dazu auf Englisch. Schau, das ist eine nette Information, was man da so gegeben hat. Gell? Mei, es ist ja eh nicht so ohne. Jetzt habe ich mir schon gedacht. Wir haben jetzt beim Podcast eben mit den Laufendolagen philosophiert. Gell? Es wird halt alles teurer. Gell? Jetzt mit dem Sprit. Ich glaube, jetzt habe ich schon gesagt, der Diesel 2,20 Euro. Ich meine, das hast du ja vorbei nicht vorstellen können. Benzin. Was ist Benzin? 1,85. Haben wir ja gerade erst gedankt um 1,45. Wenn das ist schon immer ohne. Ja, jetzt gehen wir schon in einen Bereich rein, wo du sagst, boah, jetzt tanken da. Fährst einmal, vor allem es ist ja nicht so ohne für die, du musst einmal bedenken, wenn du jetzt ein Pendler bist, ja, weiß nicht, fährst du von da noch viel einmal, keine Ahnung, was ist denn das? Hin und retour 100 Kilometer, da brauchst du in einer Woche viel länger Tankfüllung. 25 Euro, 100 Euro mehr im Monat, das ist jetzt nicht mehr so ohne, gell? Also, du kommst echt schon langsam über das Überlegen, ob du nicht sogar so ein Elektroauto, so ein Steck diesen Kisten hätte muss, gell? Weil, hätte man jetzt auch nicht gedacht, gell? Vor ein paar Jahren, ja, dass man mal nachdenkt, dass man wirklich ein E-Auto hertut, weil es ist ja wirklich, nein, ich muss ja gestehen, gell? Bezüglich E-Autos bin ich immer noch ein bisschen skeptisch gewesen, gell? Oder bin ich eigentlich immer noch ein bisschen, aber, ich bin nicht nur so der Autofahrer, wo du sagst, es muss ein bisschen brummen, es muss ein bisschen knottern. Aber bei 2,20 Euro, boah, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, gell. Man sicher, gell, jetzt weiß ich nicht, was reden wir mit den E-Autos? Ich meine, ich bin jetzt da eben. Mit meinem Manager haben wir manchmal Diskussionen, der ist ja mittlerweile ein begeisterter Tesla-Fahrer. Und so eine Kiste, die ist schon, wenn es da drin sitzt, die ist schon nicht schlecht, gell. Also, der bloß weg, da haut es den schon in den Sitz rein, das leider so knottert. Aber, ich weiß nicht, gell, dieses Vorfeeling hast du da nicht. Nicht die, der hat auf dem Bildschirm, der fuhr Hinterdruck und fährt er. Da verlierst du das Gangschalten und das Kupplung treten, das ist halt schon nicht mehr. Für die Jungen, hey. Und der hätte, also die Jungen mit L17, das muss man nur schauen, dass man die mit dem Gang noch durch da drücken, weil die, wenn die gar nicht mehr E-Auto fahren, die Leute, da hast du Lämmer, fahrtechnische Amateur auf der Straßennummer hängen heißt. Aber eben, fairerweise muss ich sagen, gell, kostenmäßig fahren die Burschen jetzt momentan günstiger durch die Gegend. Aber ja. Und ich bin, wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich fahre halt gerne irgendwo mal in der Gegend. Ich fahre halt gerne nochmal da von da nach Wien. Und jetzt nachdenken, wo ich jetzt laden muss, auf einen Zug durch, und wenn einmal der Sprit leer ist, dann fährst du einmal geschwind zu der Tankstelle. Das ist nur meine Devise. Aber ja, diese Tesla, gell, die fahren jetzt mittlerweile 450, 520 Kilometer, fährst durch. Ist eh schon nicht so wenig, gell. Ich denke mal jetzt, wenn du jetzt ein Pendler bist, du fährst 100, 150 Kilometer am Tag, dann kommst eh schon zurecht, gell, aber es sind für mich ein paar Sachen, gell, die sich verbessern müssten. Also jetzt, erstens einmal diese Akkuleistung. Ich denke mal, wenn du jetzt ein Auto, wo du sagst, du fährst jetzt wirklich ohne Bedenken 700 Kilometer, oder wo du sagst, 30-50% bessere Akkuleistung, dann komme ich wirklich wahrscheinlich auch ins Thema rein, dass ich mir nachdenke, ob das so ein Kistenhärter ist. Ja, weil es wird wahrscheinlich da hinten im Nahen Osten in nächster Zeit nicht ruhiger werden. Ja, und da dauern denen das Götter alles schirm. Weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, weiß auch nicht. Ja, schwierig. Aber es ist halt bei den E-Autos, ich fühle mich da noch ein bisschen verarscht. Gell? Das heißt, auf der einen Seite immer, die sind ja vom Technischen her, ist ja nichts drinnen. Das ist ein Computer mit Radeln. Ja? Das sind vier Reifen und da oben Bildschirm und fast, ne? Weil es immer heißt, gell, Verbrenner ist halt deswegen so teuer, weil da der Motor und alles, das ist so kompliziert und das ist eine ganz moderne Technik. Und dann siehst du diese E-Autos, die jetzt eigentlich, die sind ja nicht, die müssten ja normal billiger sein. Die müssen normal ein Gläscher billiger sein als normale Auto. Weil ich denke mal, wenn man immer gesagt kriegt, die technische Raffinesse ist da nicht vorhanden, dann könntest du das um 10.000, 20.000 Euro billiger anbieten, so Gurken, oder? Ich weiß nicht. Wenn die sowieso mal billiger werden, dann war es vielleicht auch noch mal interessanter. Wobei, den haben wir mit dann geredet, gell, der hat diesen E-Tron, diesen Audi da, diesen Mutkiebe da, diesen feisten Washer, schaut von außen immer nicht so schlecht aus. Hat er mal erzählt, ja, im Winter fährt er 190 Kilometer mit einer Akkuladung. Ich meine, das ist ja nicht besser, 190, ich meine, kannst du schon mit dem Elektroradl fahren, kommst du weiter. Das kann ja nicht sein, oder? Ja. Aber das ist ein bisschen ein Nachteil, die, was Verbrennerautos herstellen oder hergestellt haben. Die, glaube ich, tun sich mit den E-Autos schwerer. Im Tesla, glaube ich, ist nicht schlecht. BYD, was man so hört, das dürfte auch ziemlich stark im Kommen sein, ja, die Chinesen. Und Huawei, der Handyhersteller, baut da E-Autos. Und die, wenn es so weitergeht, werden die wahrscheinlich bald einmal so eine Kisteln herstellen, wo man 1000 Kilometer fährt. Dann ist es wahrscheinlich ich habe jetzt meine Kinder gesagt, höchstwahrscheinlich werden wir in 10 Jahren alle E-Autos fahren, aber da werde ich mal warten ab, aber wie gesagt, wenn die Spritpreise nicht eingehen, dann schließe ich nicht aus, dass ich vielleicht nicht da in 1, 2, 3 Jahren an mir so eine Kisten hertun muss. Aber andererseits, dann muss ich wieder überlegen, gell? Irgendwo müssen wir überlegen, wie ich Strom auch, gell? Weil das ist nämlich die nächste Schlagzeile, die ich da aufgegabelt habe. Und zwar sagt da der Chef vom Verbund, oder was ist denn der nennt Chef? Chef vom Verbund, was ist der Verbund, der was da, ne? Der sagt, nach den Spritpreisen können bald auch die Strompreise massiv in die Höhe schießen. Ja, das ist super, jetzt können wir von Regen in die drauf, ihr könnt sagen. Ja, weil wegen diesen Merit-Ordner, jetzt tun sie da unten da die Gasfelder abbombardieren. Und ich glaube, da kommt ja 25% von Erdgas, kommt eben da aus der Gegend unten her, da von Iran und von der Gegend rum. Und dann haben wir dank diesem Merit-Order, das haben wir vor ein paar Jahren schmerzlich kennengelernt, dass quasi der Strompreis sich nach dem teuersten Kraftwerk richtet. Und das sind meistens die Gaskraftwerke. Und wenn der Gaspreis teurer wird, werden auch diese Gaskraftwerke, die Strom erzeugen, teurer. Und deswegen hat der Strompreis auch teurer. Ja, das musst du auch schon überlegen. Also, das ist halt alles, gell, wenn du denkst, wie diese Welt zusammenhängt. Musst du echt schon überlegen, gell, wie man da österreichweit, wir haben eigentlich genug Wasserkraft, gell, aber das ist anscheinend zu wenig, was wir da brauchen. Die Lösung, ich weiß auch nicht, kannst du nicht überall. Auf die ganzen Felder, so schön schauen die Felder auch nicht aus, wenn überall diese Solarplatten oben hängen, auf die Dächer, ja, lass ich mir nur einen. Aber das ist das Nächste, ich bin ja schon drin überlegen. So Solarplatten, das hat bei mir auch, was ich brauche, auch 20.000 Euro kosten. Also, das muss da mal haben, das ganze Klumpen da ist, ne? Ich weiß nicht, wo das hinführt, ha? Die Deutschen überlegen schon wieder die Atomkraftwerke. Die Deutschen waren ja wirklich gescheit, gell? Die haben die Atomkraftwerke abgeraten. Hätte ich mir jetzt auf ein paar Jahren ja nie gedacht, dass man sagt, Atomkraftwerke sind vielleicht doch nicht so schlecht gewesen, weil zumindest sind sie von der Herstellung, ja, du bist halt unabhängiger und Es gibt ja da so Studien, wo man sagt, im Verhältnis einsetzen, auch nicht so umweltschädlich wie zum Beispiel Kohlekraftwerke. Ja, aber zumindest sind die unabhängig. Ich meine, die Deutschen haben es wirklich gescheit gemacht. Gell? Die haben Atomkraftwerke gehabt, die sehr gut gegangen sind, wo es nie irgendwas gegeben hat. Aber durch dieses Fukushima sind sie politisch unter Druck gesetzt worden. Und hat sogar jetzt die von der Leyen gesagt, dass es ein Fehler war, in Deutschland die Atomkraftwerke abzutrauen. Weil sie eben darauf gekommen sind, dass sie zu wenig Strom haben. Jetzt sind ja noch die BASF und wie sie alle heißen, dann haben wir einen Stellen abbauen, weil die Energien in Deutschland einfach zu teuer war. Also das ist momentan alles ein schweres Thema. Am gescheitsten ist einfach zu Fuß gehen. Zu Fuß gehen. Am gescheitsten ist, wenn du zu Fuß gehst, einfach da Postbus, ne, Postbus, super, Postbus wird noch auch teurer werden, wenn auch Sprit teurer wird, dann werden sie die Karte lehnen. Ach, gehören wir doch auf, hey. Gehen wir mal zur Landwirtschaft. Nächste schlechte Nachricht, in Österreich sinkt die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe. Seit Jahrzehnten deutlich. Ich meine, das habe ich eh schon ein paar Mal thematisiert. Täglich sperren in Österreich circa 9 Betriebe in den Hof zu. Die Statistik Austria, jetzt haben wir so eine Zahlenaussage geglaubt. Und zwar haben sie geschrieben, gab es 2023 noch 101, na warte mal, nichts gab es noch. 2023 gab es nur mehr 101.036 landwirtschaftliche Betriebe. Das sind 8,8% weniger als 2020. Also innerhalb von 3 Jahren, 2020 hat es 110.781 gegeben, da sind dann quasi über 9.000 Betriebe, die aufgehört haben. In 3 Jahren. Stimmt da meine Zahl? Mit den 9 Betrieben, ich glaube, das stimmt ungefähr. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft, der setzt sich damit weiter fort. Ja, man, das wissen wir eh schon, gell? Aber was man halt oft nicht so bedenkt, ist, dass halt weniger bäuerliche Betriebe, die bereiten nicht nur einen tiefgreifenden Wandel im ländlichen Raum. Ja. Sie betreffen ja auch die Frage, wie regional krisenfit und unabhängig unsere Lebensmittelversorgung in Zukunft sein wird. Gut. Da unterstelle ich jetzt mal den Politikern, dass es denen wurscht ist, weil sie ja sowieso dann aus Brasilien das Fleisch herholen und was weiß ich woher. Da kommt jetzt das Thema Herkunft. Heute drehe ich einige Themen und ja ein bisschen, ich sag mal, da kontrovers sein, gell? Thema Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie, was ich jetzt eigentlich immer gefordert habe, da bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ob das so, ob das nachher jetzt quasi die Lösung aller Probleme sein wird für die Landwirte. Bin ich mir nicht sicher. Weil eben, beim Podcast mit dem Kosti haben wir mal geredet, gell, weil man vergisst fast ein bisschen, die Gastwirte sind ja eigentlich auch arme Schweine, gell. Schauen wir mal, Gastwirte sterben, die sterben auch nicht, weil sie nicht so taug. Ja, die sperren auch nicht die Hütten zu, weil es so lustig ist. Die sperren dann einfach zu, weil die Kosten immer höher werden. Und da musst du jetzt fairerweise oft einmal sagen, ja, ein bisschen verstehst du dann jeden Gastwirt auch, wenn er eine holländische Grafe in die Pfanne reinrischt. Für uns Bauern natürlich scheiße, aber schwierig. Ich glaube, die Herkunftskennzeichnung wird in nächster Zeit nicht so einfach kommen oder nicht so schnell. Was wir tun könnten, wir Konsumenten, wir können einfach schauen. Also ich sehe zum Beispiel, wenn ich bei einem Gasthaus bin und wenn ein Gastwirt begeistert österreichische Produkte kauft, dann haut er 100 Münter in die Nase. Dann hat er draußen eine Tafel und dort in der Karte steht drinnen, das und das kommt von dem und dem Bauer. Wenn man einfach zu den Bauern, zu den Betrieben geht, dann unterstützen wir die, ist dann auch wieder gut für die österreichische Landwirtschaft. Und ja, wie gesagt, ja, ich verstehe manchmal manche Gastwirte sagen, ah ja, sie haben Kunden da, die fordern halt am Mittagsminimum 9,90 € und das können sie dann nur so hertun. Da hängst du auf den Konsument. Aber andererseits musst du auf den Konsument auch wieder denken, siehst du, nachdem es die Energiepreise und alles wieder, es wird ja alles teurer, ne? Musst du auch oft verstehen. Wenn die sich nicht jetzt mal jede Woche ein Schnitzel um 20 Euro leisten können. Es ist momentan nicht einfach, gell. Aber hey, positive Nachrichten habe ich auch, was Landwirtschaft betrifft. Die Milchexporte legen um 9,5% zu. Österreichische Molkereien und Käsereien konnten 2025 im Wert von 1,95 Milliarden Euro exportieren. Wichtigstes Exportland mit ca. 50% ist Germany, die Deutschen. Ja, danke, liebe deutsche Freunde, dass ihr unsere Milchprodukte kauft. Gefolgt von Italien und Griechenland. Schon die Griechen haben auch unsere dabei, haben die. Und das griechische Joghurt brauchen trotzdem muss auch Milch, gell? Wahrscheinlich wird das griechische Joghurt besser, wenn sie die österreichische Milch kriegen. So wird es wahrscheinlich wieder sein. Die heimische Milchwirtschaft, für die heimische Milchwirtschaft ist der Exportmarkt von hoher Bedeutung, zumal ca. 45% im Ausland vermarktet werden, sagt der Helmut Betscher. Das ist der Kärntner Milchchef, der ist da von den Vereinigten Molkereien da oben und dann weiß ich, was der ist. Ja, das ist ja da, gell, wenn man über die EU schimpft, das ist ja da, muss er trotzdem bedenken, dass wir auch exportieren und die Exporte sind ja da. Im freien Markt, gell. Zumindest kriegt man da ein bisschen die Produkte im Ausland unter. Wenn wir ja, bei der Milch haben wir eben, eine, ich glaube, haben wir 160, 160% Eigenversorgung. Wir haben ziemlich mehr Milch, als wir verbrauchen. Deswegen ist es wichtig, dass wir exportieren. Ja, hoffentlich importieren wir jetzt nichts aus China, gell? Das habe ich oft schon einmal gesagt. Machen wir ein bisschen einen längeren Artikel. China züchtet Schweine in riesigen Hochhäusern. In China wird Massentierhaltung auf die Spitze getrieben. Zuchtbetriebe halten hunderttausende Schweine in gigantischen 26-stöckigen Hochhäusern. 26-stöckige Hochhäuser, so hohe Hochhäuser für uns Menschen gibt es oft teilweise in Österreich nicht einmal gescheit. Mit den hochtechnisierten Anlagen soll der Hunger nach Fleisch gestillt werden. Nun exportiert die Volksrepublik die Methode sogar in andere Länder. Von außen sehen die beiden das ist ein Artikel von NTV, gell, die Deutschen sind jetzt draufgekommen, dass es sowas gibt, wobei eigentlich hat es das in der DDR ja schon gegeben, aber die Chinesen haben es ein bisschen perfektioniert. Von außen sehen die beiden rot-grauen Hochhäuser aus wie ganz normale Wohnblöcke. Drinnen wohnen aber keine Menschen, sondern Schweine. Schweinezuchtanlagen in Hochhäusern boomen in China. Die Anlage in der Stadt Ezhou, falls jetzt chinesische Fans mir zuhören, die Stadt kenne ich jetzt nicht so richtig in Aussprache. Auf jeden Fall ist das in der zentralchinesischen Provinz Hubei. Also nicht Hubei, sondern Hubei. Und das ist die größte Schweinehochhausbude in ganz China. Also in diesen zwei Hochhausblocken leben auf jeweils 26 Stockwerken 650.000 Tiere. 650 mal 2 sind 1,3 Millionen Viecher auf einer Fläche von 800.000 Quadratmetern. Sie ist Ende 2022 eröffnet worden. Die riesigen Schweinemastanlage ist ein extremes Beispiel für Massentierhaltung. Sie produziert 1,2 Millionen Schweine, habe ich ja gerade gesagt, pro Jahr. Um die Tiere kümmern sich mehr als 800 Mitarbeiter. Das ist einmal ein Stolz. Hm? Noch dieses Jahr soll eine Schlacht- und Verarbeitungslinie dazukommen. Die Schweine werden über ein ausgeklügeltes System versorgt. Das Futter für die Tiere wird mit einem Förderband auf das Dach transportiert und von dort etagenweise verteilt. An rund 30.000 automatischen Futterstellen bekommen die Tiere per Knopfdruck ihr Futter. Wie viel, das richtet sich nach Größe, Gewicht und Rasse. Das ist nichts mehr mit dem Kostbleimarkt durch den Stall durchgehen. Da mal eine Schaufel reinhauen, das ist alles auf den Knopfdruck. Das zentrale Steuerungssystem im ersten Stock steuert und überwacht Wasser, Strom, Gas und die Belüftung. Blöd ist nur, wenn ein Stromausfall, gell? Das haben sie ja, glaube bei den Hühnerbetrieben manchmal gehabt. Das ist da die ganze Bude noch ein Larramp, wenn einmal eine Stunde die Belüftung nicht mehr geht. Auf jeden Fall hat es da ein Video gegeben, da ist die NTV extra rumgegangen, aber sie haben mich gar nicht so richtig rein dürfen, glaube ich. Warum Schweine ausgerechnet im Hochhaus gezüchtet werden, hat einen einfachen Grund. Land ist begrenzt und in China teuer. Schweinefleisch wird in China immer beliebter. Daher bauen die Züchter in die Höhe. Ja gut, jetzt stell dir mir vor, was baust du denn da für ein Stall für 1,3 Millionen, wenn du jetzt auf der Fläche bleibst? Ja. Eingesperrt leben auch die Mitarbeiter. Sie sind auf dem Gelände in einem Wohnheim untergebracht. Es gibt Freizeitangebote wie Sportplätze, Fitnessstudios und Karaoke. Na, die haben sie aber gut, können Karaoke singen. Ja, auf jeden Fall. Oft bleiben sie mehrere Monate dort. Viele sind jung, unter 30 Jahre alt. Für Arbeiter in solchen Schweinezuchtblocks gelten strenge Vorschriften. Sie dürfen nur alle 2 Monate raus. Wenn sie wieder rein wollen, müssen sie vorher 5 Tage Quarantäne machen. Das gilt ja auch für Besucher. Den China-Korrespondenten hat trotzdem der China-Korrespondent hat trotzdem kaum Kritik am Betreiber gehört. Ein Großteil der Chinesen und Chinesinnen sehe es ganz pragmatisch. Alles, was Hightech und technologischer Fortschritt ist, wird von den Chinesen umarmt. Das ist anders als bei uns in Westeuropa, wo es ethische und moralische Bedenken gibt. Und am Ende schauen sie auch auf den Geldbeutel, wenn dadurch Schweinefleisch erschwinglich und einigermaßen preisgünstig bleibt. Warum nicht? Fragt der chinesische Korrespondent. Ah, bei uns demonstrieren sie, wenn irgendwo mal 50 Schweine in einem Stall drinnen sein, dann kommen die Burschen mit die Plakate und schreien Tiermörder. Das ist die Future. Ich bin ja auch mal schon als Schwarzmaler bezeichnet worden, weil ich gesagt habe, wer weiß, ja, vielleicht haben wir in 5 oder in 10 oder 15 Jahren den Fall, dass wir chinesisches Schweinefleisch importieren. Haben sie mir ausgelacht, dass es so unrealistisch schaut das jetzt nicht aus, wenn man schaut, wie die da Gas geben. Und vor allem, wenn man sieht, wenn die mal für so ein Hochhaus um 650.000 Schweine herstellen, für das ist ja kein Problem, Zähne herzustellen, wird spannend noch, gell? Deswegen sage ich immer, bei Isten ist noch der Speck von Mangalitsa. Nein, ist er nicht. Nein, der ist sehr fett. Von Duroc. Duroc, das ist der beste Speck. Zimmer für 2.000 Euro pro Nacht. Ja, da haben sie es ein bisschen, jetzt gibt es ein bisschen Kritik in der kleinen Zeitung, weil oben da beim Formel-1-Ring, da gibt es Gasthäuser, Hotels, die Zimmer um 2.000 Euro die Nacht anbieten. Man würde das fast schon ein bisschen als unverschämt bezeichnen, aber andererseits heißt es dann Angebot und Nachfrage. Das ist eh, ich weiß nicht, ich glaube, da überspannen sie den Bogen ein bisschen, weil Formel 1-Fans gibt es ja viele, aber es vorher war dann schon so, da haben schon ein paar gesagt, sind ein paar Gasthäuser nicht so gut ausgebucht geworden, weil sie mit dem Preis übertreiben. Ich muss ja gestehen, ich bin auch, ich werde jetzt erst einmal Formel 1 anschauen. Wir haben ja jetzt nicht Stehplatz. Jawohl, Stehplatz. Ja, die günstigsten Karten haben wir gekauft. Da gibt's, du kannst Freitag, Samstag, Sonntag eine. Und da war mir kurz die Überlegung, campen. Da habe ich geschaut, campen. Ja, also am Gelände da runter mit um, da brauchst du gar nicht überlegen, ob du campst, weil das da leistest du nicht. Da musst du den Bausparer und was weiß ich, was alles auflösen gehen. Eventuell sogar einen Kredit noch beantragen. Und dann hat's irgendwo, wie gesagt, bei Junburg alles auch noch gesagt, unsere kleine Campingbude. Jetzt weiß ich den Preis nicht. Also nur mehr unverschämt. Jetzt weiß ich nicht, wie wir da tun. Vielleicht hin und her fahren oder vor einer Stunde weg im Auto schlafen. Ich wollte wieder hinter. Also das ist ein bisschen schwieriger. Zumal ja Formel 1 aktuell sowieso nicht so lustig anzuschauen ist. Der Maxi Verstappen hat jetzt schon gesagt, er schließt nicht aus, dass er nächstes Jahr aufhört. Oder jetzt nur mal das Jahr fertig macht, weil diese neue Technik, eben muss ich da mit der Leistung, wo da 50% von der Batterie kommt, Probleme haben. Jetzt hat es sogar einen schweren Unfall gegeben, jetzt beim letzten Rennen, weil der eine ist ja rausgeflogen, der Bierman, weil vor ihm der Colapinto während dem Fahren auf einmal um 70 km verringert hat die Geschwindigkeit, weil er eben sein Akku aufladen hat. Mir ist nicht, ist der hinten reingeklatscht. Sicherheitsbedenken, die eben vorher auch schon immer angesprochen worden sind, wenn wir nicht für ernst genommen worden sind. Also das bin ich jetzt neugierig, wie das bei Formel 1 weitergeht. Was haben wir sportlich süß noch? Skispringen ist jetzt auch vorbei das Wochenende. Der Priuz ist Weltcup-Sieger geworden. Die Österreicher, ja, ganz so schlecht abgeschnitten. Aber wie auch immer, gell? Kümmern wir uns jetzt um die Osterwochen. Ich tue es nicht, ich tue es ja fasten. Wie läuft denn das jetzt da? Osterwochen? Muss ich mal schauen. Donnerstag einmal einen Spinat essen, Freitag einmal eine Suppele. Und Samstag werden wir meine Tigern, gell, in die Fleischplatten, ja, ins Gesöchte. Ich wünsche euch jedenfalls jetzt eine schöne Karwoche. Bis nächste Woche. Frohe Ostern. Vierdenk.